Willkommen nochmal bei Halb 10 FM. Neuer Podcast für eine neue Politik. Und ja, die Linke siegt mit einer kämpferischen linken Rede. Hat die linkeste Linke überhaupt, Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentschaft, die Präsidentschaft der Europäischen Kommission jetzt erobert. Und wir können jetzt auf ein linkes Paradies nur warten, weil sie hat so viel Linkes ganz links versprochen. Das kommt jetzt. Ines, was sagst du dazu?
Knapp, aber...
Aber wir haben Mehrheit ist Mehrheit.
Mehrheit ist Mehrheit und ein beeindruckender Schwenk trotzdem, oder? Erst mit den Ungarn, mit Orban und mit der Peace-Partei und dann plötzlich die Sozialdemokraten in der Tasche.
Genau, das bis vor zwei Tagen nur Peace umworben. Ursula von der Leyen, es steht auf Twitter, wer hat sie zuerst nominiert? Viktor Orban, ja, jedermanns Lieblingsmigrantenhasse. Und dann Peace. Und dann aber vor zwei Tagen, ich komme ohne die Stimmen von den Sozialdemokraten nicht aus. Also ich sage ganz viel Linkes, weil mir geht es umsamt. Wir wollen das heute analysieren. Also ist Ursula von der Leyen als Person geeignet? Weil mir scheint, das ist ein, ich kenne kein besseres Fall von nach oben scheitern. Mhm. Eine Ministerin, die so unbeliebt, die so nachweislich inkompetent ist, die so viel Scheiß gebockt hat, wird entsorgt und Brüssel wird zu fast so der Gorleben Europas. Da kannst du deinen toxischen Müll so schnell...
Ja, eigentlich ist das ja immer eher die Stelle, wo man Leute hinschickt, die versagt haben. Ne? Das war ja immer so ein...
Ja, hast du einen Onkel... Ja.
Den man loswerden kann.
Ja.
Jetzt wird es ja aber natürlich trotzdem so nach außen hin gefeiert, als wäre das so der Aufstieg und wir sind Kommissionspräsidentin. Ne? Also sobald die Deutschen irgendwen irgendwo haben, freuen sie sich ja einfach. Also das war jetzt so ein bisschen auch die Stimmung. Wir sind Papst. jetzt endlich eine Frau als Kommissionspräsidentin. Darüber freut man sich ja auch.
Ne? Ja, ihr seid auch Papst jetzt.
Also auch das noch. Und sie hat noch 7 Kinder und sie ist Mutter. Sie hat gestern in ihrer Rede vielfach gesagt, dass sie Mutter ist und Frau, also sehr, sehr wichtig. Sowas lenkt natürlich immer gut ab von den Inhalten und von den Dingen, die sie eigentlich als Ministerin getan hat.
Ja, also vielleicht kurz dazu, also ein laufender Untersuchungsausschuss, glaube ich, ja, zum Berater-Affair, 600 Millionen für Berater ausgegeben. Also wir müssen erstmal Chapeau für die überzeugten Genossen von der Partei, Nico Semrott, die sich so entkleidet hat im Parlament, überall mit seinem McKinsey-Sticker, damit man sieht, ein bisschen bei dem Formel-1-Fahrer eigentlich, wer hinter diesen Kandidaten ist. Mhm. Der hat dann sofort McKinsey zum Sieg fairerweise gratuliert, dass sie jetzt die Kommissionspräsidentschaft übernommen haben.
Ja, sie ist der Traum von Brüssel eigentlich, ne? Ich meine, diese Lobbyzentren sind ja direkt neben dem Parlament auch. Man hat es auch nicht so weit.
Es gibt diesen berühmten Kreisverkehr, wo so direkt gegenüber von der Kommission ist dieses Wolkenkratzer, wo die ganze Tabaklobby steht. Und er ist größer. Das ist so deprimierend. Aber also drüber hinaus ist sie als Person geeignet, also eine unbeliebte Ministerin, inkompetent, also natürlich diese extrem teure Anschaffung mit extrem wenig Wirkung, also nicht mal, denn wie heißt der Gorch-Foch?
Gorch-Foch?
Genau.
Dieses Training.
Genau. Sail away, dream your dream und trink am Becks und wirst du vielleicht mit Mobbing gefoltert von Ausbildern, aber egal. Aber ja, das ist nicht mehr segelfähig. Also besonders dann weibliche Offiziersanwärterinnen werden nicht mehr da.
Trotz höherer Militärausgaben.
Ja, also und das war so stellvertretend für, also nichts geht schief. Und könnte man vielleicht auch nebenbei erwähnen, ach ja, sie sind Nazi-Terrorzellen entstanden bei der Bundeswehr. Aber Ursula von der Leyen hat das sehr effektiv bekämpft, indem sie...
Hat sie überhaupt irgendwas gesagt?
Blöd, ne? Ja.
Okay, und wir fangen jetzt an, zynisch zu werden.
Ja, und so Nordkreuz haben so, 25.000 auf der Todesliste und Leichensäcke schon bestellt. Aber ja, echt, Ja, stell dir vor, die wären Muslimin, aber nein, die waren nur so, ne, KSK und so weiter, also, ja.
Jetzt muss man natürlich sagen, vielleicht, es könnte vielleicht auch später kommen, aber wer ihr natürlich jetzt folgt, das war ja jetzt die zweite große Überraschung, eben Annegret Kramp-Karrenbauer.
Dazu kommen wir noch. Eins nach dem anderen.
Also, aber es ist der zweite Wahnsinn.
AKK 47, greift durch. Genau. Was können wir sonst sagen zu, also davor Familienministerin Zens Ursula, ne? Wir hatten damals das Netz, wie hieß das, Netzgesetz, also irgendwie eingefallen, weil ich die Partei, Piratenpartei aus der Taufe gehoben. Also extrem autoritäre Züge. Mhm. Auch das Elterngeld muss man erwähnen. Also was brauchen wir? Wir müssen Eltern Geld schenken bei der Geburt von Kindern, finde ich grundsätzlich gut. Aber je reicher die Eltern, desto mehr Geld sollen sie bekommen. Das ist fortschrittliche Politik. Also das ist, oh, es ist pur. Ich könnte kotzen.
Ja, sie hat eigentlich, sie war auch Arbeitsministerin.
Sie war Arbeitsministerin. Das habe ich, was hat sie da gemacht? Kein Mindestlohn eingeführt.
Vielleicht irre ich mich auch gerade, das müssen wir dann...
Bei Schwarz-Gelb. Ja, du bist klüger als ich, ich kann mir sowas alles nicht halten. Unsere Hörerschaft ist sicherlich auch klüger. Ihr könnt klüger uns alle bei Facebook und Twitter alle schreiben, was Ursula von der Leyen sonst verbrochen hat, aber so. Komischerweise, alle diese persönlichen Problemen sozusagen an ihr als Person, ob sie überhaupt geeignet wäre für so einen wichtigen Job, wurden nicht wirklich ins Feld gebracht in Brüssel. Also mindestens die deutschen Sozialdemokraten, die kannten sie, die hatten eine Ahnung, wer das war und waren sehr klar dagegen. Aber es ging dann bei ihnen immer so ums Prinzip vom Spitzenkandidat und so weiter und viel weniger darum, mein Gott, das ist eine wirklich schlechte Wahl. Aber vielleicht die nächste Frage, ist sie politisch geeignet? Weil diese Antrittsrede, also die Bewerbungsrede in Straßburg war auf einmal sehr, sehr links. Also verhältnismäßig für eine Unionspolitikerin, das sind nicht Dinge, die man von ihr im Bundestag erwartet hätte. Mhm. Gleichzeitig, ja, wie wir schon gesagt haben, die war zuerst nominiert von Viktor Orban, die drauf kommt, das ist ein super Kompromiss. Die ist nur gewählt worden mit den Stimmen der Peace-Partei. Darauf haben mehrere auch Martin Sonneborn wieder aufmerksam gemacht. Und das ist wirklich das Verlogene, weil auch formell, es wird dargestellt, die Welt so, ja, das ist ein Sieg für die pro-europäischen Kräfte gegen die Populisten. Peace und Movimento Cinque Stelle ist nicht, nicht die pro-europäischen Kräfte. Es ist eine glatte Verdrehung beziehungsweise Lüge, oder? Mhm.
Man sieht daran einfach, wie krass sie eben wirklich tatsächlich schwenkt. Ne? Also das eine Mal hat sich eine Mehrheit dafür eher abgezeichnet und dann redet man auch mit den Rechten, mit rechts von sich, mit den Fraktionen. Und dann plötzlich signalisieren die Grünen oder andere Abgeordnete aus der sozialdemokratischen Fraktion dann doch Zugeständnisse und dann schwenkt man und in der Rede hat sie dann ja auch den Jörg Meuthen ziemlich hart angegangen nach seiner Frage und hat sich ziemlich stark abgegrenzt von rechts. Also da hat man gemerkt, wie schnell sich das eben da auch wechselt und wie halt das wirklich fast beliebig ist. Ne? Also sie ist so eine zentristische Figur da drin, dass man ja überhaupt nicht sehen könnte, von welcher Fraktion sie ist. Das würden jetzt wahrscheinlich einige positiv auslegen im Sinne von, toll, du bist die Kandidatin für alle und so weiter.
Inhaltsfrei.
Es ist wirklich, es passt zu dieser Art Lobbypolitik. Ne? Man guckt einfach, welche Interessen sind die stärksten und danach richtet man seine Politik gerade aus. Also
ja.
Es ist nicht auszuschließen, dass es halt unter anderen Kräfteverhältnissen würde sie auch wieder nach rechts schwenken. Ich glaube, das muss man sich einfach klar machen.
Ja, also eine, die erst vor 2 Wochen jetzt in Brüssel-Straßburg angekommen ist, und dann so die in letzter Minute so eine Rede aus dem Hut zaubert, dass das überzeugend sein soll, ist wirklich verblüffend. Vor allem, wenn man bedenkt, in der zum Beispiel als Verteidigungsministerin war sie maßgeblich dabei, bestehenden Vereinbarungen mit den gebeutelten Sozialdemokraten immer mehr abzuschleifen. Mhm. Also zum Beispiel die Drohnen. Ne? Ganz Deutschland ist gegen die Drohnen. Ganz Deutschland ist im Grunde sehr gegen die Militarisierung und Militärausgaben. Also sie hat das, also da ist sie eigentlich politisch, ihr Handwerk, es ist ein fieses, aber ihr Handwerk ist gut. Mhm. Ja, wir wollen nur unbewaffnete Drohnen anschaffen. Und jetzt, welch große Überraschung, jetzt sollen sie bewaffnet werden. Aber es ist alles so peu, à peu, à peu, à peu, denn Tetentropfen. Ja,
und, die Salamitaktik.
Ja, genau. Und ähnlich ist es als bei Militärausgaben. Mhm. Das war ein bisschen schwammig formuliert, aber im Koalitionsvertrag im Grunde, nee, die Bundeswehr-Etat soll gedeckelt werden, es soll alles verbunden werden mit internationaler Zusammenarbeit. Es hört sich irgendwie alles ein bisschen progressiv an, aber nein, es geht darum, dass wir doch 2% des Bruttoinlandprodukts, wie Trump es will, ausgeben will. Man muss auch dabei sagen, die ist starke Atlantikerin, also so sehr nah an dem nordamerikanischen Militärindustrie-Komplex. Und die macht sich dafür stark, dass diese Erhöhungen da durchkommt. Also ihr politischer Praxis ist, diese Verabredungen zu untermauern und immer in ihrem Sinne das weiterzumachen. Mhm. Und vor allem zeigt das, dass sie bereit ist, so eine Rede zu halten, die wirklich kaum glaubwürdig ist, wie wichtig ihnen, also den neoliberalen Kräften, wenn man so will, wie wichtig es ist, dieses Amt zu übernehmen. Mhm. Und dafür sind sie bereit, solche inhaltliche Ankündigungen, Kompromisse erstmal von sich zu geben. Mhm. Wir müssen nur sehen, also der Juncker ist vergleichsweise progressiv gewesen. Barroso davor war ein Desaster. Aber er hat, ehrlich gesagt, relativ wenig von den blumigen Versprechen dahin bekommen. Mhm. Die Idee, dass Ursula von der Leyen alles umkrempelt, ich würde es sehr begrüßen, aber es wäre gegen jegliche politische Form, die sie bisher gezeigt hat.
Ja, ich glaube, es war jetzt auch super, so viel Aufmerksamkeit da drauf, weil eben eigentlich, darauf pochen ja auch immer alle, die sie kritisieren, eben das Spitzenkandidatenprinzip gelten sollte, und für die meisten ist ja das größte Problem, dass das jetzt unterlaufen wurde. Deswegen hat es so viel Aufmerksamkeit bekommen, ne? Weil es eigentlich noch nie so klar war und noch nie so prominent war wie bisher, dass da einfach vom Rat jemand komplett Neues vorgeschlagen wird, die vorher noch nie überhaupt zur Rede gestellt wurde. Und das finde ich auch wieder beeindruckend, dass es Ursula von der Leyen so nah dran an Merkel, die wird immer dann eingesetzt, die wurde immer in jedes Ministerium geschickt, wo es gerade eigentlich ein Problem gab. Das finde ich auch, muss man auch sagen, ist beeindruckend. Insofern ist es vielleicht nicht nur Scheitern, sondern eben strategisch kann man sie überall einsetzen.
Ja, kann man aber sagen, wo es ein Problem gab, aber die Probleme würden meistens
bei
dann
ihr mit ihr größer, schlimmer. Objektiv schlimmer, aber aus Regierungssicht hat sie das immer so, wie du meinst, eben ganz gut immer gedeckelt, die eigentlich wahnsinnigen Skandale, auch jetzt eben ne, bei der Bundeswehr und so, irgendwie ist das nie so richtig auf sie abgefärbt, also so im Gesamten. Ne? Aber vielleicht können dann wir nochmal inhaltlich ihre Punkte durchgehen, oder?
Oh ja, das ist gut.
Und das kurz kommentieren, wir haben hier eine gute Zusammenfassung.
Also die Punkte aus der Rede, die jetzt ihr Regierungsprogramm ist, und das wird 100% eingehalten.
Genau. So. Wichtig schon mal am Anfang, das hat sie gesagt, zu Klima. Sie hat einen Green Deal vorgeschlagen, das ist ja schon mal interessant. Ich lese das hier eben vor, wir haben das von der Süddeutschen, das ist eine ganz gute Auflistung. Also, beim Kampf gegen den Klimawandel will von der Leyen über das hinausgehen, was ihre Parteienfamilien, die EVP, bislang angeboten hatte. Sie möchte sich dafür einsetzen, die Schadstoffemissionen bis 2030 um mindestens 50% zu senken. Bislang hatten sich die EU-Staaten nur auf 40% einigen können. Klingt jetzt nach viel. Es haben schon einige, das ist jetzt mein Kommentar, nicht mehr Süddeutsche, es haben schon einige geschrieben, dass das natürlich eigentlich nicht reicht. Also, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, müssten es eigentlich 80% sein und nicht nur 50%. Ist das dann schon Fortschritt? Also ist das, oder ist das ein Desaster?
Also ich spiegel sowieso was, das wieder, was gerade passiert. Das ist, wenn diese Forderung das kommt, es ist nicht, weil die Union oder von der Leyen so progressiv ist, sondern wegen Fridays for Future, wegen der Klimabewegung, wegen Greta Thunberg. Mhm. Und man merkt, die schwenken alle dahin, aber einfach aus Angst vor der Niederlage an den Urnen. Bei all diesen Dingen, man muss sich fragen, wenn man sie nicht angenommen hätte im Parlament, dann, also die Parlamentarier sind gerade angekommen, viele sind frisch gewählt, viele davon haben nicht mal einen Telefonanschluss, und sie sollen sofort jemanden bestätigen. Wenn die unter sich eigentlich hätten ausmachen müssen, wer von den Spitzenkandidaten es ist kaum vorstellbar, dass jemand gewählt wäre, der nicht auch solche Forderungen gehabt hätten. Mhm. Also wenn am Ende Timmermans raus ist, Manfred Weber raus ist, ich hätte es auch nicht so schlecht gefunden, die Margrethe Vestager aus Dänemark, die ist so gehört den Liberalen, die nennen sich, glaube ich, Linksliberalen in Dänemark. Also eine, die nie die Lobbyisten trifft und Apple und Google vorgeknüpft hat als Wettbewerbskommissarin unter Juncker. Also ich hätte mir eigentlich auf jeden Fall vorgestellt, die wäre für sowas viel, viel stärker. Also weil also die Rex Houston hat nicht die Mehrheit im Parlament. Ein Kommissionspräsident ohne solche Ankündigung ist eigentlich unvorstellbar.
Ja, also das ist auf jeden Fall ein großes Zugeständnis. Glaube ich auch, ist auch wieder verwunderlich, weil sie noch nie darüber vorher geredet hat, natürlich, über das Klima. Aber gut, der nächste Punkt, Demokratisierung. Von der Leyen spricht sich für ein Initiativrecht des EU-Parlaments aus. Die Abgeordneten sollen Gesetze einbringen können, allerdings über einen Umweg. Sie verpflichtete sich, dass die EU-Kommission unter ihrer Führung mit einem entsprechenden Legislativakt reagieren werde, wenn das Parlament mit Mehrheit die Kommission dazu auffordere. Ist jetzt so ein bisschen vage. Also dieses Auffordern konnte das Parlament auch schon vorher. Jetzt ist die Frage, ist das jetzt ein wirkliches Initiativrecht? Also wenn ja, wäre das schon ein Schritt?
Wir müssen sehen, also Europa ist demokratiemäßig ein Desaster. Mhm. Also wir haben ein Parlament, wir sollen alle wählen gehen, weil sonst ist die AfD überall. Aber das Parlament kann keine Steuer erheben und kann keine Gesetze schreiben oder erlassen. Es kann nur im Grunde Dinge abstempeln, ja oder nein sagen, wie zum Beispiel die Kandidatur von der Leyen. Wenn es selbst ein Initiativrecht hätte, das wäre auf jeden Fall ein großer Fortschritt. Aber diese Klausulierung, wenn das Parlament das so will, also man ahnt Böses. Mhm. Und vor allem, also wer zum Beispiel Adam Tooze Crashed liest, auch auf Deutsch erhältlich, es geht um die ganze Finanzkrise, Tooze schildert wunderbar, wie mit Lissabon, wie so eine Chance vertan worden ist. Also auf wirklich eine viel demokratische Europäische Union. Nein, stattdem wollte Merkel unbedingt das Hinterzimmerprinzip. Und die echte Macht in der EU liegt weiterhin beim EU-Rat, Nationalchefs, also der Nationalstaaten. Da wird alles im Hinterzimmer abgesprochen, wie zum Beispiel die Kandidatur von der Leyen. Das müsste sich ändern, und das Deprimierende ist nur, dass irgendwelche Änderungen nur von oben kommen können. Man erahnt gar nicht, wie das von unten oder das Parlament überhaupt durchgesetzt werden könnte. Also da müssen wir einfach hoffen auf die Gnade von oben, dass von der Leyen da irgendwas erfüllt.
Ja, ich fürchte nicht.
Ja. Aber wir müssen Druck machen. Ja, also von mir aus mittlerweile, wenn die beste Opposition von der Partei kommt, Nico, Martin, können ein paar meiner Frauen gebrauchen, aber ja.
Ja, leider nicht von der Linken. Ich war ein bisschen, okay, anderes Thema. Wirtschaft und Soziales. Von der Leyen will eine europäische Arbeitslosenrückversicherung vorschlagen. Diese soll EU-Staaten helfen, wenn sie von einem wirtschaftlichen Schock getroffen werden. Das soll ja passiert sein. Ein Beispiel dafür wären die Auswirkungen eines No-Deal-Brexits auf Irland. Die Kandidatin will außerdem die Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion vorantreiben. Dazu gehört auch eine Einlagensicherung für Sparguthaben in der Eurozone. Sie will zudem für ein Eurozonenbudget einsetzen und die volle Flexibilität des Stabilitäts- und Wachstumspaktes nutzen, um mehr Wachstum zu ermöglichen. Sie will auch ein rechtliches Instrument schaffen, das jedem Arbeitnehmer in der EU einen fairen Mindestlohn garantiert. Nationale Mindestlöhne, muss man vielleicht dazu sagen. Also das heißt, im Prinzip bleibt alles so ein bisschen wie bisher.
Ja, Also, also ein Angleichen der Löhne ist da nicht zu sehen. Diese Rückversicherung, ich meine, es hört sich irgendwie, Arbeitslosenrückversicherung hört sich toll an, aber im Grunde, es heißt, dass ein Staat sich verschulden muss. Und die strukturellen Ungleichheiten in der EU werden da nicht rangenommen. Mhm. Weil du hast einfach manche Staaten wie Spanien mit einer extrem hohen Jugendarbeitslosigkeit. Also das ist für den Schock. Ne? Also, aber was ist für die Staaten, die einfach so wie Italien, Spanien oder so viel zu viel Arbeitslosen haben. Mhm. Und vor allem, dass sie das zurückzahlen müssen und gleichzeitig hat man den Korsett, das alles so verfassungsrechtlich so verankert ist von Ausgaben in der EU. Also ohne, dass man diese Dinge richtig rangeht. Mhm. Leider, also das sind alle so kleine Winke in die richtige Richtung. Aber das geht alles davon aus, dass es ein ebenes Spielfeld wirtschaftlich wäre in der EU. Und das ist es nicht. Wir haben einen offenen Markt, wo aber es zugunsten von manchen massiven Playern, vor allem Deutschland, ausgelagert ist. Wo alle die ärmeren Staaten jedes Jahr dem reichsten Staaten einfach Geld schicken. Mhm. Ne? Also eigentlich ist Deutschland dazu verpflichtet, für einen ausgeglichenen Handelsbilanz zu sorgen. Dagegen stößt es jedes Jahr. Also davon ist nie die Rede, diese Verstöße gegen die Prinzipien des Binnenmarkts.
Und es ist natürlich auch wieder interessant, dass die Vorschläge so formuliert sind, die Flexibilität des Stabilitätspaktes nutzen. Also was soll das bedeuten? Es könnte auch wieder in alle Richtungen gehen. Wenn es eine Wirtschaftskrise gibt, kann es in alle Richtungen gehen und das Ganze wird in der Rede aber eben so krass gedeckelt von dieser Rede von Europa und Zusammenhalt, ich bin Europäerin, lalala. Aber natürlich die konkreten Sachen, wenn man sich das anguckt, sind sehr, sehr vage und können, glaube ich, auch wieder je nach Krisenlage nach rechts oder auch ein bisschen weiter nach links ausgelegt werden. Also das lässt sie sich da offen.
Ja, also dazu, es kommt die Krise und die werden wie kopflose Hühner irgendwas so notgedrungen zusammenschustern wie immer. Also die ganzen Regeln haben sie zum Teil aus dem Fenster schmeißen müssen in der letzten Finanzkrise. Für die kommende, da haben sie schon viel Pulver schon verschossen, weil wir drucken, also die durch Quantitative Easing, also das Drucken von Geldmengen und so weiter. Also da, die Zinsen sind schon sowieso bei Null. Also das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Es gibt aber kein Vertrauen.
Zu EZB und zu Christine Lagarde, das ist nochmal eine andere Frage. Aber Migration.
Auch eine sehr gute Rede von Martin Sonnenborn. Ja. Das können wir vielleicht verlinken unter der Sendung. Also wenn wir sonst für tolle Kandidaten dafür jetzt
haben. Besonders perfide ist der Punkt Migration. Hör zu. Wir brauchen einen Neustart, schreibt Ursula von der Leyen in ihrem Brief an die Sozialdemokraten, die sie ja versucht hat zu überzeugen. Was genau das bedeutet, steht dort nicht, aber sie schreibt, sie werde einen neuen Pakt für Asyl und Migration vorschlagen. Es brauche neue Wege, die Lasten zu verteilen. Mitgliedstaaten an den Außengrenzen müssten ausreichend unterstützt werden. Dafür will sie sich dafür einsetzen, den Ausbau der Grenzschutzagentur Frontex auf 10.000 Personen bereits bis 2024 zu erreichen, nicht erst 2027, wie das bisher verabredet war. Also im Prinzip eine Stärkung von Frontex, ansonsten liest man da nichts. Ja.
Arbeitsplätze bei Frontex. Viktor Orban freut sich.
Oh, und die Lastenverteilung wieder sehr, sehr vage. Ja. Also,
aber im Sinne Deutschlands, dafür hat sich Merkel schon stark gemacht. Mhm. Die Ursachen davor, dass so viele Millionen von Menschen verzweifelt, ob vor wirtschaftlicher Armut, vor Klimakrisen, vor Krieg, diese Ursachen davor, dass wir uns hermetisch absiegeln müssen, weil bloß die Leute, die die EU zum Beispiel mit absolut ausbeuterischen Handelsverträgen in die Armut zwingt, ne, diese Ursachen will sie nicht bekämpfen. Mhm. Also das muss man sagen, also wir tun so, als ob das wäre einfach unser Geld und diese armen Menschen, die zu uns kommen wollen. Warum sind die arm? Historisch gesehen, vor ein paar hundert Jahren waren andere Kontinente nicht ärmer als Europa. Europa gestaltet aktiv, dass sie ärmer sind. Na, und auch mit der Klimapolitik momentan, CO2-Ausstoß, auch mit dem Export von Waffen, mit Kriegen. Also wir lassen, was wir in Libyen angerichtet haben Und da ist mittlerweile gibt's Sklavenmärkte, aber bloß, dass jemand aus diesen Ländern es zu uns sich retten könnte. Und vor allem, also das Perfideste ist, wir dürfen ins Flugzeug überall hinfliegen, aber es gibt diese sogenannte Carrier Liability. Die Fluglinien sind dran. Es kann niemand, der auch Asyl bewerben möchte, kann nicht vor Ort bei der deutschen Botschaft, zum Beispiel in Mali oder Libyen, aber kann auch nicht in den Flieger steigen. Mhm. Die müssen ins Meer. Wer ist also daran schuld, dass Tausende sterben im Mittelmeer? Es ist nicht die Schlepper. Es sind unsere Gesetze. Wir tragen die Schuld dran. Mhm. Boah. Sorry, ich bin so heute echt aufgebracht.
Und sie hat auch in der Rede zwar gesagt, es dürfen keine Menschen mehr im Mittelmeer sterben, aber natürlich, wenn man gleichzeitig dann Frontex eigentlich aufstockt und eigentlich keine Hilfe zusagt zur Seenotrettung, also da müssten ja dann, die dürfte gar nicht mehr zivil organisiert sein ausschließlich, sondern die müsste ja wieder eingesetzt werden von der Europäischen Union eigentlich. Plus Aufnahmelager, die menschlich sind. Also man kann ja nicht sagen, Trump baut irgendwie schlimme Lager und was haben wir vor unseren Außengrenzen, ne? Also oder an den Grenzen.
Ja, also wir sind genauso schlimm wie Trump, und aber loben uns heuchlich noch dazu, wie schön wir wären. Mhm. Also die EU hat eine Mauer zwischen der Türkei und Syrien gebaut gegen Flüchtlinge. Trump hat es nicht mal geschafft, seine Mauer zu bauen. Mhm. Also das ist die europäische Realität.
Also Migration, was kommt noch? Rechtsstaatlichkeit. Den Respekt für den Rechtsstaat nennt von der Leyen zentral für ihre Vision einer Gemeinschaft von Gleichheit und sozialer Fairness. Bei unseren Kernwerten dürfe es keine Kompromisse geben. Den Vorschlag eines umfassenden europäischen Rechtsstaatmechanismus, den etwa EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber einbrachte, unterstützt sie. Künftig soll es objektive Jahresberichte für alle EU-Mitglieder geben. Objektive Jahresberichte. Also eine Art Rechtsstaats-TÜV. Oh my God, so German.
It is very German, I'm sorry.
Niemand von uns ist perfekt, schreibt von der Leyen. Sie spricht sich dafür aus, künftig Verstöße gegen Rechtsstaatlichkeit mit einer Kürzung von Fördergeldern zu ahnden. Dieser Mechanismus soll im nächsten, von 2021 an geltenden EU-Haushalt verankert werden. Das ist natürlich auch wieder ein Witz, ne? Also das Einzige, was man machen kann, okay, vielleicht, ihr schließt in Ungarn Unis, niemand ist perfekt, ne? Also meinetwegen, die Presse wird unterdrückt, was soll's, wir nehmen euch ein paar Fördergelder weg. Es ist halt wirklich Hohn für alle Andersdenkenden irgendwo, die sich an das Rechtsstaatprinzip wenden und sagen, wir leben aber eigentlich in einem autoritären Regime.
Und diese Androhung von Sanktionen, die kennen wir seit eh und je, und es passiert nie, weil es beschlossen wird im Europäischen Rat, wo die Staaten selbst dann mitsprechen. Das ist die Kandidaten von Peace, nominiert von Viktor Orban. Mhm. Hallo?
Ja.
Sorry, ich meine, alles schön wär's, aber dass es tatsächlich dazu kommt, dass der oberste Gerichtshof in Polen wieder frei besetzt wird und nicht nach Gutdünken der Regierung, ich bin gespannt, aber nicht besonders hoffnungsvoll.
Ja. Digitalisierung. In ihrem Brief an die Liberalen äußert sich von der Leyen auch zur Digitalisierung. Wenn sie gewählt wird, will sie innerhalb der ersten 100 Tage ihrer Amtszeit Gesetze vorschlagen, um einen koordinierten Zugang zu den menschlichen und ethischen Implikationen von künstlicher Intelligenz zu erreichen. Auch wieder sehr, sehr vage. Außerdem solle die EU auf dem Bereich der Technologie wieder eine Führungsrolle übernehmen. Jetzt kommen wir endlich wieder dahin. Dafür soll speziell in die Forschung zur Blockchain-Technologie, Quantencomputern und Algorithmen investiert werden. Wir sprechen noch in einer anderen Sendung extra zu Blockchain, um zu sagen, warum das vielleicht auch keine gute Idee ist.
Ja, wenn du das mir erklären kannst, ich bin immer noch...
Wir fragen dann Experten, weil offensichtlich sind wir keine Experten. Aber das ist ja genau die Frage, wie geht man jetzt mit Blockchain und Libra und so weiter um?
Wir sollen irgendwie besser werden in diesen Bereichen, wird immer gemunkelt und passiert nicht. Also mal sehen, okay, die wollen ein bisschen Geld investieren, an sich nicht schlecht, aber das Erste, den koordinierten Zugang zu menschlichen ethischen Implikationen.
Das heißt, irgendein...
What does that mean? Was bedeutet... Also das ist völlig schwammig.
Es wird irgendeine Gruppe gebildet, die dazu irgendwie Punkte festlegt, die dann aber nicht verbindlich
sind. Eine Ethikkommission.
Und die Unternehmen werden sagen... Eine Ethikkommission. Wow.
Schrecklich.
Okay.
Aber und vor allem also die Übermacht von digitalen Monopolen, ne? Weil so markttheoretisch die Idee, dass diese Monopolen die Monopolen sein wollen, also der Marktzugang für ein neuer Facebook, ich gründe so Steve Book, der eine hat so 2 Milliarden Nutzer und dann vielleicht du und ich und meine Mama sind bei Steve Book dabei. Ich komme nicht in den Markt rein. Das sind natürliche Monopole und deswegen, wie auch die grundsätzliche Versorgung, müssen sie am Ende in öffentliche Hand überführt werden. Das habe ich komischerweise vermisst.
Aber sie ist doch links. Aber jetzt für dich, Steve, Brexit. Ihre Position zu Brexit.
Nein, nicht für mich.
Beim Brexit weicht von der Leyen kein Millimeter von der bisherigen EU-Position ab. Der mit London verhandelte Vertrag sei der beste und einzig mögliche Deal für einen geordneten Austritt. Sollte sie zur Kommissionspräsidentin gewählt werden, wolle sie den Weg zu einer ambitionierten und strategischen Partnerschaft mit Großbritannien ebnen. Ja, was sagst du zu deinen britischen Labour-Genossen?
Sie würde... Also die Labour, also wir haben keine demokratische Aufstellung von Labour-Kandidaten. Mhm. Besonders bei der EU-Wahl dieses Mal. Also das sind einfach Leute, die längst vor Corbyn kamen, die da gewählt werden und dann auf diesen Posten sitzen. Das sind jetzt ein paar weniger als zuvor. Ein paar haben gegen sie gestimmt. Mhm. Ich war auch in Kontakt, sehr gute Genossinnen da. Aber der Anführer Richard Corbett hat so eine Rede, ja, ist wie toll und so. Und, aber die Rede nur vom Brexit. In den britischen Medien, man glaubt es kaum, da gab es nicht zur Wahl von der Lions gestern in den Medien. Also es ist, ist wirklich nur eine Nebenbemerkung. Und das kotzt, ich bin so heute aufgebracht, aber es kotzt mich so an, diese ganzen so Remainer-Ultras, Europa, ich will von klugen Europäern geführt werden, aber die, wenn die nicht mal das Verfahren verstehen, wenn die nicht mal verstehen, was gerade los ist, was auf dem Spiel steht, das ist so traurig. Also Leute, die denken, also irgendwie nur ja, von der Leyen zu unterstützen, wäre Europa zu unterstützen, wo es wirklich nachweislich so alles untermauert, wofür Europa glaubt, dass es stehen soll. Und dass sie so einknicken, also das, da muss man so, es waren nicht nur die von Labour, sondern größtenteils von der Socialists and Democrats, also die nennen sich auf Twitter at the Progressives, aber die S&D, also die Mitte-Links-Gruppe auch, wo die SPD dabei ist, also man muss loblicherweise sagen, die, die SPD-Fraktion hat anscheinend alle gegen sie gestimmt. Das behaupten sie
manchmal. Man weiß es nicht, aber ja, glauben wir das erstmal.
Ja, aber auch der Jens Geier, der wirklich nichts links einzuordnen ist in der SPD, aber die, die Europa-Fraktion anführt, sehr klare Position bezogen, auch noch gestern in Straßburg bei seiner Rede. Also das war auf einmal sehr klar. Nur plötzlich, ne, Thomas Oppermann, der so irgendwie das so verinnerlicht hat, vor der CDU zu kriechen, das wäre die Aufgabe der SPD, also kam raus und ein paar andere. Das ist wirklich so und am Ende noch tragischerweise Franz Timmermans, der hatte schon einen Job in Aussicht, aber das ist so, diese so fiese Hinterkulissen Kompromisse sind ausgearbeitet, ach nee, die wird das und jetzt schnell schleimen, weil dann bekommst du keinen Job. Und man muss auch sagen, also die Logik der GroKo ist in Brüssel viel tiefer vielleicht sogar eingebettet als in Berlin, dass wir alle, also Schulz und Juncker damals, wir sind im Grunde alle eine die Volkspartei. Das ist dann sehr tief drin. Zu Brexit-Kommentaren direkt, also die weichen kein Millimeter davon ab. Also mit Verlaub, das ist ein Deal, was verhandelt worden ist mit Theresa May, dessen einziger und größter Anspruch war, die Einwanderung einzudämmen. Diese Backstop, also die Lösung mit Nordirland ist leider, also verfassungsrechtlich kaum akzeptabel in Großbritannien. Eigentlich müsste man eigentlich daraus zurückgehen, was die EU zuerst vorschlagen wollte, dass im Grunde das einen Sonderstatus für Nordirland gibt. Weil, also das finde ich auch einfach extrem unklug. Mhm. Also wenn eine Labour-Regierung am Zug wäre, die hätten einen ganz anderen Vertrag ausgehandelt. Also einerseits, dass man es nicht mehr verhandeln will, weil man endlich mal das hinter sich haben will, okay, gut, mhm. aber gleichzeitig dann sagt sie, ja, man kann aber das immer weiter verlängern. Und dann sterben ein paar Engel, wenn du das sagst, weil das muss jetzt fertig sein. Also einerseits, man müsste das Schlechte draus und trotzdem das schnell zu Ende bringen, aber die meinten, nee, wir bleiben genau beim schlechten Vertrag, aber das können wir verlängern. Es ist eigentlich das Schlimmste aller möglichen Kompromissen.
Ja, wollen wir jetzt noch über die, kommen wir jetzt noch zum Verteidigungsministerium, also, oder hast du noch einen Punkt?
Also ich will vielleicht nur ein letztes und das zum Verfahren, ne, Spitzenkandidatur, weil das sollen wir vielleicht kurz mal erwähnen. Also die Spitzenkandidaten, also es war eine Konvention, ne? Es hat das Parlament sich ausgedacht, ja. aber die haben es auch irgendwie als Resolution, als Antrag selbst durchgebracht. Die werden für niemanden stimmen, der nicht Spitzenkandidat einer der größten Blöcke war. Das war immer nur so im Grunde ein kleiner Erpressungsversuch, weil das Nominierungsrecht nach den Verträgen liegt beim EU-Rat, also bei den Nationalstaaten. Aber die haben gesagt, nö, ganz klar, wenn es nicht einer von unseren Spitzenkandidaten ist, wird das abgelehnt. Und die Ablehnung war dann auch von sehr vielen im Grunde deswegen, weil dieses Prinzip geschlossen wurde, weil es war der Versuch des Parlaments, überhaupt demokratische Relevanz zu erringen, dass der künftige Präsident der Kommission, er muss schon dann monatelang Europawahlkampf gemacht haben, müsste sich wirklich mit den ganzen Themen auseinandersetzen, muss überall raustreten. Also da war sogar die Hoffnung, es würde diese transnationale Listen auch geben mit den übrig gewordenen britischen Sitzen in uns aus dem Europaparlament. Daraus ist natürlich nichts geworden, aber die EPP, die Europäische Volkspartei, hat das schon im Grunde gekillt im Voraus. Aber dieses Prinzip, es war so schwach und es war, ehrlich gesagt, ein Feigenblatt, weil die anderen Kommissionsmitglieder auch nur so von den Nationalstaaten nominiert werden und die werden nicht gewählt, das sind keine europäischen Abgeordnete. Also es ist nicht so ein Parlamentssystem, wo alle Minister sozusagen aus der Reihe des Parlaments wären, das wäre auch ein Fortschritt gewesen. Aber dieses kleine grüne Sprössling von Demokratie, den es gab, wurde damit einfach so zertrampelt. Und es hat Jahre gedauert, bis die überhaupt so weit war, so viel Demokratie da einzuführen. Und bang, nee, tut uns leid, denn ihr wisst nicht, das wäre nichts. Und man muss sich auch ein bisschen fragen, warum. Also erstmal, okay, Weber, nee, durchgefallen wegen seiner Unterstützung für Orban, Ironie. Timmermans hat auch. Aber man kann das dem Parlament überlassen. Aber nein, 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 das wäre eine Schande für Europa, wenn wir nicht sofort wissen, wer es ist. Die Abgeordneten sind gerade nach Brüssel gekommen, wir haben nicht mal ein Büro und die sollen jetzt schon abstempeln, wer es ist. Und das ist diese merkliche Politik, es geht alles nur darum, einen Ausbruch der Demokratie zu verhindern, dass tatsächliche demokratische Verhandlungen da stattfinden und vielleicht dass unerwartete Ergebnisse da rauskommen. Und das finde ich das so verwerflich an.
Naja, und vielleicht, also das ist ja auch, dass der Rat eben viel mehr die Kräfteverhältnisse der Staaten widerspiegelt und dass eben vor allem hier die französischen und deutschen Interessen eine Rolle spielten und Ursula von der Leyen eben eine gute Kandidatin für beides oder eine Kandidatin, auf die man sich einigen konnte, jetzt im Verhältnis zu Weber zum Beispiel, weil sie eben zum Beispiel diese europäische Armee jetzt voranbringen würde. Das ist das Einzige, worauf sich Franzosen und Deutsche einigen. Also es ist ja nicht nur Merkel, sondern auch Macron. Das heißt, das ist natürlich so eine Sache, wo man sagt, da wird sowohl deutsche Industrie als auch französische Industrie haben davon was. Sie ist die perfekte Person dafür, weil sie dann einfach als Verteidigungsministerin dafür, wie geschaffen ist, plötzlich die europäische Armee aufzubauen. Und das ist natürlich das auch, was dahinter steckt, ne? Also, dass diese Kandidaten passten dann nicht mehr zu den Interessen. Das heißt, man musste das so ummodeln, dass dann zwar nicht der Weidmann der EZB-Präsident wurde, sondern dann eben doch Lagarde. Was übrigens meine einzige Genugtuung ist, dass Weber und Weidmann jetzt so aus der Wäsche gucken, so dumm. Das ist das Einzige, was mich freut, wenn ich die heute, ich habe heute den Weber in einem Deutschlandfunk gehört und dann war er so, musste er sich wirklich zusammenreißen, dass er jetzt von der Leyen unterstützt. Ne? Also das ist das Einzige, wo ich denke, okay, gut, zumindest wurden diese Typen jetzt nicht gewählt. Aber das ist eben dieser Interessensausgleich. Ne? Man merkte einfach, dass dieses neoliberale Zentrum gewonnen hat. Also, dass die sich durchgesetzt haben. Ne? Und dass das eben, dann kacken die natürlich auch da drauf, dass dieses kleine Fünkchen Demokratisierung da drin jetzt wieder weg ist. Und was das bei den Bürgerinnen und Bürgern auslöst für den Eindruck, ist dann auch wieder egal.
Ja, es heißt dann, die Spitzenkandidatur galt eigentlich nur in 2014, als es um Juncker ging. Da gab es so diese faktische Mehrheit von EVP und S&D, also von Unionsparteien und sozialdemokratische Parteien. Und jetzt ist diese Mehrheit tatsächlich weg und das werfen sie dann sofort über Bord. Mhm. Nur langfristig, also die von der Leyen kommt und sagt, ja, Mehrheit ist Mehrheit, gerade noch geschafft, zu 9 Stimmen über den erforderlichen 50%. Aber mit der Erodierung der Unterstützung für die bestehenden Volksparteien ist dieses Schiff langfristig nicht mehr auf Kurs zu halten. Und es ist typisch Merkel, es ist gerade noch gut gegangen, ne? Also bloß, also der neoliberale Konsens wird nicht bedroht, wir haben unsere Frau im Sitz. Das ist eine schöne Anekdote, also ich glaube, es ging um den Oettinger, aber da kommt die Merkel nach Brüssel und da ist Juncker da und die sagt ihm, ja, was machen Sie mit meinem Kommissionsmitglied? Mm. Und er sagt, oh, no, das ist mein Kommissionsmitglied. Aber das, also ja, das ganze Gedanken, das, wir sind Papst, also das ist, Merkel hat die Kommission in der Hand. Mhm. Ne? Wir haben noch den Deckel drauf. Nur langfristig, ich glaube, der Deckel ist drauf nicht mehr zu halten. Und wie mit allen diesen Notlösungen, auch damals wie der Finanzkrise, das ist gerade noch so zusammengeschustert in letzter Minute, dabei viele der eigenen Prinzipien, die sie so heilig hochgehalten haben, einfach so über Bord geworfen, aber langfristig ist nicht absehbar, wie das so zu halten wäre.
Ja.
Jetzt willst du über Verteidigungsminister
Ich will sprechen. Zumindest noch kurz sagen, dass ich das wirklich jetzt überraschend fand, weil so viele mit dem Jens Spahn gerechnet haben und weil ich das
auch innenpolitisch... Jens Spahn auf Fokus?
Jens Spahn wahrscheinlich auch.
Wer, also... Jemand hat gestern so eine Pressemitteilung rausgetan, also Jens Spahn wird Verteidigungsminister.
Genau, es war schon Breaking News und das gesamte Gesundheitssystem hat schon gefeiert.
Genau. nicht die Bundeswehr vielleicht, aber naja.
Aber ja, was bedeutet das jetzt? Also bleibt sie noch CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, wenn sie auch Verteidigungsministerin ist? Ist das jetzt... Also wie so ein heißer Stuhl, wo man also quasi zum Scheitern verurteilt ist. Ist das, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was das bedeutet. Aber ich finde das wieder auch so einen krassen Machtpoker, dass diese...
Ja, es ist alles diese so Hofberichterstattungsscheiße. Also sie hatte gesagt, die würde niemals im Ministerium übernehmen. Jetzt hat sie im Ministerium übernommen. Vielleicht soll das, ne, für die Kanzlerkandidatur, das um Verteidigung, da kann sie so stark auftreten und mit Zapfstreich und so. Andererseits, also die kommt da direkt in die Scheiße. Ja. Hallo, es gibt Nazi-Terrorzellen im Militär, wo, also solange es keinem interessiert in Deutschland.
Deswegen ist das ja eigentlich immer die Position, wo man auch Leute mit absetzt. Ne? Also ist das jetzt schon das Ende von Annegret Kramp-Karrenbauer? Wahrscheinlich.
Ich müsste mich viel mehr für die Unionsinterne interessieren.
Ich fand sie jedenfalls interessant, weil ich dachte, okay, das war eigentlich so ein Ding, um Spahn abzusetzen. Und Gesundheitsministerium ist schon nicht geil, ne? Aber was nur noch schlimmer ist, ist Verteidigung. Also ja, in dem, wie man einfach nur scheitern kann und wie man unbeliebt werden kann. Insofern finde ich das eine spannende strategische Entscheidung jetzt. Mal schauen. Wir werden das weiter beobachten.
Also vor allem bekommt sie das in den Griff mit den Beraterverträgern. Also das,
das wird sie einfach sie, weiterführen, da gehe ich auch von aus.
Ja, mit dieser ganzen Anschaffungsmisere bei der Bundeswehr, alles viel zu teuer, alles klappt nicht. Und trotzdem die Truppe selbst, wer kümmert sich um sie, die hocken alle in maroden Kasernen rum. Also kauf vielleicht lieber mal eine vernünftige Heizung als noch diese ganzen Waffensysteme, die nicht funktionieren und dann doch das Fünffache kosten. Ja, so, das war es. Europa und auch die Verteidigung Deutschlands. Vielleicht mit einer europäischen Armee. Ich bin noch nicht sicher, gegen wen die europäische Armee kämpfen soll. Keine Ahnung. Wir finden einen Gegner.
Ja, ja, irgendwo müssen die Waffen ja hin. Also, wenn man es einmal produziert hat, dann.
Genau. ThyssenKrupp, deutsche Industriejuwel.
Habt ihr übrigens gesehen, bei der französischen Militärparade, der Typ, der auf diesem Flyboard mit einer Schusswaffe rumfliegt? Hast du das gesehen? Das ist die neueste.
Komischerweise habe ich nicht die französische Militärparade.
Das ist die neueste militärische Innovation. Ich werde das am Ende einblenden. Das ist aber für mich Echt? Das war am Sonntag.
So, Silver, das ist so ein Jetboard. Silver
Surfer.
Es ist
wie bei Spider-Man, ja. Es ist fucking insane. Also es ist.
Aber wenn er so die Waffe schießt, dann.
Guck dir diese Bilder an. Es ist wirklich ekelhaft. Und das ist halt die Zukunft des Militärs.
Oh mein Gott. Nee, es wird alles Killerdrohnen sein. Und zum Glück hat Ursula sie für uns angeschafft.
Ja, diese haben halt die deutsche Bundeswehr noch nicht, aber wir können ja versprechen, Annegret Kramp-Karrenbauer wird bestimmt auch diese Dinger kaufen. Oder die europäische Armee wird sie in jedem Fall einsetzen. Also
ja, mit unseren neuen europäischen IT-Quantum-Computer, künstliche Intelligenz-Technik.
Aber es wird ethische Regeln geben. Natürlich.
Es gibt eine Ethikkommission und man weiß, wer ist am stärksten? Die Ethikkommission, die setzt dich jedes Mal durch. Also keine Sorge, Kinder, wir haben eine linke Kommissionspräsidentin an der Spitze der Europäischen Kommission. Alles wird gut und vielleicht irgendwann mal sprechen wir darüber, wie kommt Reform von unten in der EU? Wie können wir ein demokratisches Europa haben? Können wir überhaupt ein demokratisches Europa haben? Ist das, wie lange können wir es noch aushalten, wo jeder ungeeignete Kandidaten sind, nur sagen kann, ich bin aber pro-europäisch, trotz Unterstützung von externen Außenrex. Und dass wir sind gegen die AfD und das soll irgendwie reichen. Leute, es muss doch besser gehen. Ich freue mich auf eure Antwort als gewonnener Europäer. So, das war's. Hab 10 FM. Ein neuer Podcast für eine neue Politik und möge sie bald kommen. Mhm. Wenn es euch gefallen hat, sagt bitte weiter. Wir freuen uns auch immer auf eure Kommentare und gib uns ein Rating, eine Bewertung auf iTunes. Angeblich dann kommen hunderte Leute mit teuren Apple-Geräten und hören unseren Podcast und werden dann überzeugte Sozialisten. Siehst du, es geht weiter.
So funktioniert es.
So, tschüss. Ciao.